Tauch mal ein in die Gegenwart Gottes. Papa wird mit jedem einen guten Plan haben. Und danke, dass du jeden Sonntag treu bist. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst. Danke, dass du mit jedem einen guten Plan hast. Und danke, dass du keinen so lässt, wie er ist, sondern dass du uns veränderst. Von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst, in uns Raum gemacht hast. Danke, dass du all unsere Unfähigkeit überwindest. Danke, dass nichts, was wir falsch machen oder wo wir sündigen, dich abstößt oder dich abhält, bei uns zu bleiben. Danke, dass du dich entschieden hast für uns ein für alle Mal. Danke, Jesus, dass wir dir gehören. Danke, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Und danke, dass nichts passiert, was du nicht zulässt. Und danke, dass wir in deinem Frieden leben dürfen. Und die Wahrheit macht frei. Auch heute Morgen bist du wieder am Rohr reinigen, du bist am Saubermachen, du bist am Wegnehmen. Und du zeigst uns, wo wir Verantwortung haben über unser Leben, wo wir Entscheidungen treffen müssen und Disziplin brauchen, um es umzusetzen. Und wir danken dir, dass deine Gnade mächtig ist. Danke, Jesus, dass dein Wort sagt, wo die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade noch mächtiger. Auch heute Morgen ist ein Gnadentag. Wir nehmen heute Gnade zu hören und dass es vom Ohr ins Herz fällt und vom Herzen Frucht bringt, hundertfältig. Halleluja, danke, Jesus, Halleluja, Amen. Amen. Halleluja. Ja, ich glaube, so die letzten beiden Predigten waren immens entscheidend für unser Leben. Glaubt ihr das? Ich merke, dass der Heilige Geist sehr tief mit uns gegangen ist, die letzten beiden Sonntage. Und da merke ich, dass er uns sehr viel zumutet, aber auch sehr viel Verantwortung damit kommt. Mit Wissen kommt immer Verantwortung. Jemand, der es nicht weiß, kann nicht viel machen, aber jemand, der es weiß, der die Wahrheit gehört hat, dann kommt auch Verantwortung. Spürt ihr das so im Geist? Und es ist gut. Weil der Vater liebt uns. Er möchte nicht, dass wir fünfjährige Krabbelkinder sind, sondern dass wir erwachsen sind, dass wir reif werden, dass wir in die Mannesreife kommen. Und wir haben gehört, dass im Ende der Zeit, und da sind wir jetzt drin, dass die Liebe in vielen erkalten wird, weil, wer weiß es noch? Die Liebe wird in vielen erkalten, weil die Gesetzlosigkeit oder die Verachtung des Gesetzes überhand nehmen wird. Leute, es ist wichtig, dass ihr das lernt. Ihr müsst die Predigt zu Hause nochmal anhören. Nicht für mich, ich habe nichts davon, wenn du es nochmal anhörst oder nicht anhörst. Für dich. Und wir haben gelernt, das ist nur Wiederholung jetzt, dass das Gesetz die Liebe ist und die Liebe das Gesetz. Wer liebt, erfüllt das Gesetz. Warum? Weil es in sein Herz geschrieben ist. Könnt ihr euch erinnern? Seid ihr da heute Morgen? Ist wichtig. Wichtig, dass wir das abgespeichert haben. Weil wir werden auf Christen treffen, wo du dich fragst, was ist da los? Und die Antwort wird ganz schnell klar sein. Die Liebe in ihnen ist erkaltet und erkaltet immer mehr, weil sie sich nur um sich drehen, ich, mich, mir und meins. Und das, was das Wort sagt, nicht mehr relevant für sie ist. Das Wort ist das Gesetz ist das Wort und das Wort ist Jesus und Jesus ist das Gesetz. Jesus ist die Liebe. Und wenn Jesus sagt, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist und Jesus gekommen ist, nicht um das Gesetz aufzulösen, sondern das Gesetz zu erfüllen, und er sagt, er hat seine Liebe ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, hast du von ihm alles bekommen, um zu 100% was zu halten? Das Gesetz. Und selbst wenn du mal daneben schlägst, ist die Gnade da. Das haben wir gerade gebetet. So, jetzt können wir Gott keinen Vorwurf mehr machen. Wir können uns weder beschweren, noch können wir sagen, Gott, du hast mir nicht geholfen, du hast es mir nicht gesagt. All diese Ausreden, die gelten nicht mehr, die sind nicht mehr relevant vor Gott. Weil er uns jeden Sonntag mehr in seine Wahrheit führt, uns mehr aufklärt und uns mehr auch das Handwerkszeug in die Hand gibt. Die Bibel nennt ja immer Problem und dann die Lösung. Sonst würde Gott uns dumm sterben lassen, das macht er aber nicht. Wenn Gott ein Problem bei Namen nennt, gibt er sofort die Lösung dazu. Also wir bemühen uns nicht, das Gesetz zu halten, sondern wir bemühen uns, Gott zu lieben. Und wenn ich mich bemühe, Gott zu lieben, dann kann ich auch meinen Nächsten lieben und mich selbst. Und dann ist das Gesetz halten nicht schwer. Denn wenn ich jemand liebe, dann möchte mein Herz diese Person nicht verletzen. Stimmt es? Wenn ich jemand nicht mehr liebe, möchte mein Herz diese Person verletzen. Oder sie freut sich daran, wenn Verletzung ist. Sie freut sich daran, wenn etwas negativ läuft. Mittlerweile gibt es Christen, die so ticken, die sich freuen, wenn irgendwo was passiert oder ein Unglück passiert. Wenn da noch so Restposten bei jemandem im Herzen sind, lass dich reinigen, lass dich heilen. Der Heilige Geist hat mir gerade ein Bild gegeben während dem Lobpreis. Da habe ich so ein Blatt gesehen, da stand Krankheit ganz groß. Und da hat der Heilige Geist zu mir gesagt, der Teufel hebt es hier vorne hoch und du liest Krankheit. Wenn du Krankheit liest, denkst du, mit dem Blatt hier, wo das Blatt jetzt ist, physisch das Blatt ist, ist zu Ende. Weil du liest nur Krankheit. Aber dass es hinter dem Blatt weitergeht, kannst du nicht mehr sehen. Wenn da Angst steht, geht dein Blick bis zu diesem Blatt Papier und was dahinter ist, kannst du nicht mehr sehen. Wenn da Verletzung steht, kannst du nicht mehr weitersehen wie zum Blatt Papier. Und wenn Christen sich damit beschäftigen, kommt dieses Blatt immer näher. Das fliegt immer näher zu dir. So hat mir das der Heilige Geist gerade gezeigt. Bis es direkt vor deinem Gesicht ist. Und da siehst du gar nichts mehr. Du siehst nur noch Krankheit, Angst, Verletzung. Stimmt's? Und du kannst nicht mehr reagieren. Du bist handlungsunfähig geworden. Mit was bekämpft man Krankheit? Mit was bekämpft man Krankheit? Und was ist die Wahrheit? Sag's laut, Bärbel. Jede Krankheit bekämpft man mit dem Wort Gottes. Mit dem Wort Gottes, natürlich auch Glauben. Aber das Wort Gottes, wenn du nicht sprichst, du kannst sagen, ich habe Glauben. Und du kannst denken, ich habe Glauben. Ich denke jetzt laut, damit ihr mich hört. Ich habe Glauben, ich werde gesund. Wenn du nicht sprichst, passiert nichts. Jesus hat Berge versetzt mit seinem Wort, nicht mit seinem Gedanken. Gott hat die Welt geschaffen mit seinem Wort, nicht mit seinen Gedanken. Kranke kamen zu Jesus und sagten, ich will gesund werden, Meister. Die standen nicht vor ihm und haben gedacht, hoffentlich können meine Gedanken nicht. Versteht ihr? Das ist ein Trick vom Teufel. Viele Christen denken, ich möchte gern gesund werden, aber sie handeln nicht. Glauben hat immer Frucht. Mit was bekämpft man Angst? Das habt ihr jetzt gerade schon gesagt. Mit Glauben. Mit was bekämpft man Verletzung? Mit Vergebung. Gott hat uns für alles ein Werkzeug in die Hand gegeben, um siegreich durchs Leben zu gehen. Der Teufel möchte dir gerne ein Blatt in dein Leben hängen, egal wo das hängt. Hauptsache es kommt immer näher zu dir. Und du kannst nicht mehr sehen. Für manche wäre es gut, wenn sie zum Geburtstag ein Feuerzeug geschenkt bekommen würden. Und einfach mal kurz weg. Manche Menschen leben 30 Jahre in der Krankheit, bis sie mal irgendein Glaubenserlebnis haben und und die Heilung manifestiert sich und die denken sich, Mensch, war ich 30 Jahre blöd. Ja, du hast ein Blatt Papier vom Schädel gehabt. Ich kann nicht durchgucken, du auch nicht. Aber das ist so dünn, das ist gar nichts. Ein Blatt ist keine Mauer. Wenn der Heilige Geist mir diese Dinge zeigt, ich nehme sie ernst. Und ich glaube mir, dass er mir keinen Scheiß zeigt, sondern dass er mir Dinge zeigt, die im Leben von Menschen da sind. Glaubt ihr das auch? Heute gehen wir in den Korintherbrief und schauen uns mal eine interessante Geschichte an. Ich glaube, ich habe noch nie darüber gepredigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und die Korinther, das war so ein besonderes Volk. Die waren total in der Sünde. Da gab es alle Schweinereien, die es gibt, die waren normal. Das war so eine verdorbene Gesellschaft, so eine verdorbene, wie soll ich sagen, Kultur, griechische Kultur. Nichts gegen Griechen jetzt, sondern ist einfach nur ein Bild. Und das Perverseste an allem sind immer die Leute, die nobel gekleidet sind, viel Ausbildung und Wissen haben oder ein Zertifikat oder ein Doktortitel, könnt ihr mal folgen. Aber das wären oft die größten Schweine. Die hatten Sex mit ihrer Mutter, die hatten Sex mit ihren Kindern, das waren Knabenschänder, da war Homosexualität an der Tagesordnung. Alle möglichen Perversionen waren in dieser Gesellschaft, hör mir gut zu, normal. Es war weder verboten, noch war es verpönt, es war normal. Und zur gleichen Zeit liefen sie rum und dachten, wir sind's, wir sind gebildet. Kommt euch das irgendwie bekannt von unserer Zeit? Dinge wiederholen sich. Die Bibel sagt nichts Neues unter der Sonne. Dinge wiederholen sich. Schau dir schau dir es nicht an. Du siehst, du bekommst ja schon genug mit. Wo ich mir denke, wie die reden, wie wenn sie die ganze Welt verstanden hätten. Und gleichzeitig kann ich meinen Finger gar nicht so weit in den Hals schieben, wie ich möchte. Gehen wir mal in Korinther rein und schauen wir mal, was Paulus versucht, denen klarzumachen. Es ist nicht leicht, jemand, der komplett in so einer Welt aufgewachsen ist und darin gelebt hat und vielleicht sogar geliebt hat, und der kommt jetzt zum Glauben und jetzt ist plötzlich alles anders. Wie viel ist anders, wenn du zu Jesus kommst? Alles. Alles ist anders. Alles, was dir jemals wichtig war, ist plötzlich unwichtig. Alles, was dir jemals unwichtig war, ist plötzlich very important. Und Paulus schreibt denen, 1. Korinther 6, ab Vers 1 in der neuen Genfer. 1. Korinther 6, Vers 1 in der neuen Genfer. Und hier geht es um Streit untereinander. Und wir schauen uns mal an, was Paulus versucht, ihnen klarzumachen. Und da heißt es, bei euch bringt es doch tatsächlich jemand fertig, seinen Streit mit einem anderen Gemeindemitglied vor einem weltlichen Gericht auszutragen, statt die Sache vor denen entscheiden zu lassen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Paulus sagt, sag mal, wie seid ihr denn drauf? Punkt 1, ihr streitet noch. Unfassbar. Christen, die streiten, unfassbar. Jesus hat gesagt, schlag dir jemand auf die rechte Backe, halt die linke hin oder umgekehrt. Das ist eine Einstellungssache. Das ist eine Glaubenssache. Vor vielen Jahren habe ich zu Jesus gesagt, ich verstehe diesen Vers nicht, ich soll die Backe hinhalten. Jesus, mich nervt der Vers, können wir den streichen? Ich komme damit nicht klar. Wenn mich einer nervt, dann klatsche ich den zurück. Warum soll ich die andere Backe hinhalten? Wisst ihr, was Jesus zu mir gesagt hat? Ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt, aber ich werde es nie wieder vergessen. Und ich brauchte eine Weile, bis ich es begriff, weil mein inneres Konstrukt es nicht verstanden hat. Er sagte zu mir, Thomas, die zweite Ohrfeige ist für dich nicht so schlimm, wie der Groll, der in deinem Herzen entsteht. Hör gut zu. Wenn dir einer eine rechte Ohrfeige gibt und du hältst ihm die linke hin, er gibt dir nochmal eine Ohrfeige, was meistens nicht passiert, weil der ist so verwirrt, dass der gar nicht weiß, was er tun soll. Aber wenn, ist diese zweite Ohrfeige heilsamer für dich, als dass du deinem Zorn in deinem Herzen Raum lässt. Ohrfeigenschmerzen vergehen. Zorn in deinem Herzen ist eine Wurzel der Bitterkeit. Und die wächst ganz schnell. Und wenn Jesus das sieht, ist der ganze Himmel in Aufregung, weil wenn diese Wurzel der Bitterkeit nicht bekämpft wird, wirst du am Ende vom Glauben abfallen. Die Liebe wird in dir erkalten, weil die Bitterkeit Überhand genommen hat. Wenn das Unkraut schneller wächst als der Weizen, muss ich auf der Hut sein, wenn das Unkraut anfängt zu wachsen. Korrekt? Weil es wird mir mein ganzes Weizenfeld ersticken. Was ist der Weizen? Das Wort Gottes. Seht ihr, wie wichtig das ist? Und er sagt hier, wenn ihr schon streitet, dann geht zu euren Brüdern und Schwestern und lasst die entscheiden, was richtig und falsch ist. Auf wessen Seite stellt sich Jesus? Auf keine, danke Martin. Er sagt immer, hier ist das Kreuz, der Ort der Vergebung, wo ich dir vergeben habe. Geh auch du und vergib deinen Nächsten oder deinen Schuldigern. Das ist der Kern vom Evangelium. Jesus sagt nicht, ich bin für dich und gegen dich. Oder ich bin gegen dich und für dich. Das gibt es nicht im Reich Gottes. Im Reich Gottes gibt es nur Vergebung und Loslassen. Bam, bam, zwei Ohrfeigen. Ist das hart heute Morgen? Nein, ist die Wahrheit. Wahrheit macht? Nein. Oh, ihr seid noch überzeugt, ich höre es. Manche zumindest. Hoffentlich bist du es morgen auch noch und übermorgen. Aber Wahrheit macht frei. Wo ich angefangen habe, das zu begreifen, habe ich gesagt, Jesus, ich verstehe, was du mir sagen willst. Ich bin noch nicht durch. Ich bin immer noch an einem Punkt, wo ich Ja sagen kann, aber ich will. Und dann kamen Situationen mit Menschen, wo ich gemerkt habe, die Bitterkeit, die kam in mein Herz. Und Jesus ließ die Situation zu und ich ließ es zu. Und ich habe gemerkt, wie es immer schlimmer wird. Und ich mir Dinge überlegt habe, was ich dem alles antue. Bis auf einmal das Licht anging im Zimmer und ich merkte, wow, 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 was läuft da von Spielfilm? Auch schon mal erlebt? Und dann merkst du, wer hat immer recht? Jesus. Jesus hat immer recht. Er hat immer recht. Er hat immer recht. Er hat immer recht. Wenn wir schon streiten und nicht vergeben können, loslassen können und sagen, okay, komm, du hast gewonnen, dann wäre es besser, zu den Geschwistern zu gehen. Warum, sagt Paulus, es ist besser, zu den Geschwistern zu gehen, als vor ein weltliches Gericht? Weil die haben den Geist Gottes nicht. Aber deine Geschwister haben den Geist Gottes. Und wir wollen eine Antwort nicht von einem weltlichen Richter, sondern wir wollen die Antwort von dem Heiligen Geist. Das sagt nämlich beiden dasselbe. Lass los und verzichte auf dein Recht. Weil unser Recht ist nicht Gottes Recht. Wenn wir verletzt sind und unser Recht einfordern, stellt sich Gott niemals dazu und sagt, richtig, Thomas, dem haben wir es jetzt aber mal gezeigt. Nein. Gott sagt, Jesus ist für alle am Kreuz gestorben. Auch für deinen Gegenüber. Ob du ihn magst oder nicht magst. Jetzt kommt ein Satz. Wenn man den in dem Zusammenhang liest, denkt man, hä? Wie kommt jetzt da drauf? Vers 2. Schauen wir uns das an. Wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Weißt du, dass du einmal diese Welt richten wirst? Welche Welt wirst du richten? Die Zeit jetzt. Nach der Merkel habe ich gedacht, es kann immer schlimmer werden. Dann hat man den kleinen, jetzt haben wir einen notorischen Lügner als Kanzler. Wir beten trotzdem für die Region. Aber es wird immer schlimmer und das muss so sein. Denn ein gottloses Volk hat eine gottlose Regierung bekommen, die gottlose Entscheidungen trifft und es wird immer schlimmer. Das ist logisch. Wir sind in der Endzeit. Jesus hat gesagt, diese Dinge werden passieren. Es wird keine Regierung kommen, die toll ist. Es wird auch kein gottesfürchtiger Kanzler kommen. Es passieren Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und Jesus sagt, wir werden richten. Ich sage dir, die Leute, die zu Jesu Geburt gelebt haben, werden die Gottlosen dieser Zeit richten. Wir werden die Gottlosen unserer Zeit richten. Wir haben jetzt seit einigen Jahrzehnten Regierungen in Deutschland, die das eigene Volk hasst. Sie hassen alles, was deutsch ist. Alles, was fremd ist, wird gefördert und unterstützt. Und alles, was deutsch ist, und da gehören auch die Ausländer dazu, die hier rechtmäßig leben und hier mitarbeiten und mit aufbauen, die nehme ich mit rein. Denn die trifft es genauso. Es wird das Geld in die ganze Welt verschleudert und wir werden tagtäglich belogen. Alle Versprechen, die er vor der Wahl getroffen hat, hat er jetzt schon gebrochen. Ruckzuck. Und jetzt die vielen Millionen, die sie aufnehmen, alles, das. Wenn ich über meine Verhältnisse lebe, was passiert? Wenn ich 2000 Euro netto habe und habe schon 500 Euro Kredit an der Backe und jetzt sage ich, ja, ich mache noch mal so viel Schulden, ich kann noch 500 zahlen, habe ich nur noch 1000 im Monat. Seid ihr in Mathe gut? Ich lebe über meine Verhältnisse. Mein Bankberater wird mir sagen, Herr Bauer, was Sie vorhaben, ist schön, hört sich toll an, aber es geht nicht. Bei einer Regierung ist es anders. Da geht alles. Wir werden diese Leute richten und die werden nicht davon kommen. Alles, was die tuscheln und nuscheln im Verborgenen, wird am jüngsten Gericht ans Licht kommen. Und wir werden Zeugen der Anklage sein. Leute, wisst ihr, was wir für eine Verantwortung haben? Paulus sagt, ihr streitet euch um Pillepalle, ich setze es mal ins heutige Deutsch, ihr streitet euch um Pillepalle in Korinth, in den Gemeinden in Deutschland, ihr streitet euch um Pillepalle. Wer was anhat, wie lang der Rock ist. Anstatt zu sehen, was kommt. Ich sage dir noch mehr, das geht noch weiter. Er sagt, schau weg von diesem ganzen irdischen Mist und fokussiere dich auf den Himmel. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind Aliens. Wir sind Außerirdische im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind die echten Außerirdischen. Weil unsere Heimat ist da oben und nicht hier. Ist es interessant, was Paulus hier sagt? Wisst ihr nicht, dass ihr einmal die Welt richten werdet? Normal müsste man doch sagen, ey Paulus, das verstehen die Korinther doch sowieso nicht. Die sind gerade so mit sich, das Kindergarten, was die hier abziehen. Pillepalle Kindergarten. Und trotzdem schreibt es ihnen, weil er will, dass sie aufwachen und sagen, hey Brüder, Schwestern, kommt mal runter. Hört mal auf mit diesem Kindergartenquatsch. Wir schauen jetzt auf das, was Gott mit uns vorhat. Die ganze Welt muss im Gericht vor euch erscheinen. Holla, die Waldfee. Da ist aber dann was los. Da möchte ich dich mal im Himmel sehen. Ich muss erst noch mit der Sonja klären. Die hat mich heute schon wieder beleidigt. Da glaube ich nicht, dass das passiert. Glaube ich nicht. Und da gebt ihr solch ein unwürdiges Bild ab und seid nicht einmal imstande, über die kleinsten Kleinigkeiten zu urteilen. Der hat eine Arbeit, der Paulus. Hä? Der hat mit Gemeinden zu tun, mein lieber Schieber. Manchmal denke ich, wenn es die Gnade nicht gäbe, hätte er wahrscheinlich gesagt, ich bin dann mal weg. Und zwar auf die nächste Insel. Und da in die tiefste Höhle und ganz weit weg. Rollt den Stein vor die Türe. Verwischt meine Spuren. Ich will keinen mehr sehen. Und die Gnade befähigt ihn immer wieder von Neuem. Immer wieder von Neuem. Vers 3. Jetzt legt er noch einen drauf. Nicht genug das. Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Wir werden Engel richten. Und zwar die, die dich jeden Tag quälen. Du wirst ihre Gesichter sehen und ihren Namen wissen. Und du wirst sagen, ja, der Drecksack hat heute Nacht im Traum, war er wieder da. Da war er wieder da, da. Da hat er meinen Mann gegen mich aufgewiegelt. Da hat er mein Kind hinfallen lassen. Da wird nichts unter den Tisch gekehrt. Die werden nicht einfach in die Hölle geschickt und dann war es das. Jede einzelne Tat, die getan haben, wird gerichtet. Und du bist mittendrin. Du bist Teil der Anklage. Und Zeuge. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was Gott mit dir vorhat?
Ja, aber die Schwester hat mich heute Morgen verletzt.
Da müssen wir doch auch in der Lage sein, Streitfälle des täglichen Lebens zu entscheiden. Müssen wir das? Wir sollten in der Lage sein, Streitfälle zu schlichten und am besten erst es gar nicht zum Streit eskalieren zu lassen. Das ist das Beste. Nachgeben, loslassen, verzeihen, zudecken, beten, Fürbitte. Alles sind Schlüssel, wo dich bewahren, auf dem richtigen Weg zu gehen. Warum lehrt uns Paulus das? Als mir Gott diese Stelle gegeben hat, gesagt, Herr, was soll das in unserer Gemeinde? Hier ist doch kaum Streit. Manchmal ist eine gute Medizin auch Prophylaxe. Eine Vorbeugung. Wenn der Streit an die Türe klopft. Ja oder nein? Dann erinnerte dich vielleicht der Heilige Geist, sagt, hey, was hat denn der Thomas da mal vor einer Weile gepredigt? Und jetzt kommt ein interessanter Vers in Vers 4. Lesen wir mal. Aber was macht ihr, wenn ihr solche Streitfälle habt? Ihr wählt ausgerechnet die als Richter, die nicht zur Gemeinde gehören und auf deren Urteil die Gemeinde sonst nichts gibt. Habe ich so irgendwie gedacht. Irgendwas krummelt da. Ich gucke gern mal Neue Genfer, aber ich habe irgendwie mit Luther verglichen und habe gedacht, hier steht was ganz anders wie bei Luther. Man muss vergleichen. Ihr müsst aufpassen, die Bibel wird ständig verändert. Und da habe ich nachgeschaut, in Luther online ist von 2017 ist auch schon extremst viel abgeändert. Ich habe noch eine Thomson-Studienbibel mit Luther von 84. Das ist ziemlich genau. 17 ist schon einiges abgeändert. Auch die Apokryphen sind mit drin. Das ist kein Wort Gottes. Jesus hat sie nie zitiert. Punkt. Wenn Jesus was nicht zitiert hat, ist es kein Wort Gottes. Punkt. Aus. Amen. Oder Paulus, oder wie auch immer. Bei Luther 17 heißt es, wenn ihr nun über diese Dinge richtet, nehmt ihr dann solche, die in der Gemeinde verachtet werden, und setzt sie als Richter ein? Fragezeichen. Das ist eine Frage. Nehmt ihr solche in der Gemeinde als Richter, die nichts gelten oder gering geachtet werden oder was auch immer? Könnt es auslegen, wie wir wollen. Dann habe ich gedacht, ich gucke jetzt mal in der Blue Letter Bible, dann nehme ich dies ganz am Urtext, was da steht. Und da steht es nicht als Frage, sondern als Aufforderung. Interessant, oder? Es ist ein Unterschied, ob ich dich frage, Guido, hilfst du mir am Samstag, wenn ich umziehe? Ist eine Frage. Man kann entscheiden. Wenn ich aber sage, Guido, du hilfst mir am Samstag, wenn ich umziehe, dann ist es eine Aussage. Dann habe ich die Entscheidung getroffen. Dann ist es eine Aufforderung. Ich fordere ihn auf, mir zu helfen, ja oder nein? Ist nicht eine Frage, ist eine Aufforderung. Und das ist ein Unterschied, ob in der Bibel eine Frage steht oder eine Aufforderung. Und bei mir in der Luther heißt es, ihr aber, wenn ihr nun über diese Dinge rechtet, nehmt solche, die in der Gemeinde nichts gelten und setzt sie zu Richtern. Was bedarf es? Vollkommener Demut. Okay? Vollkommener Demut. Dass du sagst, okay, ich bin einverstanden, wir nehmen die, die nichts gelten. Von mir aus auch Kinder, die vielleicht keinen erwachsenen Verstand haben, aber die vielleicht mehr die Stimme Gottes hören wie ein Erwachsener, der dauernd rumdiskutiert mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Aussage. Wer ist bereit dazu? Das kostet nämlich Demut, das kostet extremst Demut. Wir haben jetzt keine hier, aber wir hatten schon welche hier, die so, ich sag mal, leicht geistig behindert waren. Und dann nimmst du die und sagst, so, du entscheidest jetzt, wer von den beiden. Risiko. Und Gott sagt es uns. Wenn du nicht bereit bist, loszulassen, zu vergeben und es zu regeln, dann regel es so. Ist immer noch besser als selber geregelt. Das ist eine Aussage, oder? Schmeckt uns das? Wenn ich so drüber nachdenke, es macht mich nicht glücklich. Da irgendjemand zu nehmen, stellt euch vor, wir wären jetzt mehrere tausend Leute. Bei der kleinen Gruppe ist das, fällt einem schwer vorzustellen. Aber wenn viele, viele Leute da wären oder eine ganze Stadt bekehrt ist oder wie in Korinth, da waren auch schon einige unterwegs. Und dann nicht die Vornehmen und die Reichen und die Schönen und die, die vorne stehen, sondern die, die ganz hinten sitzen, sich kaum in die Synagoge trauen. Und vielleicht auch nicht so gut riechen. Mal ein bisschen die Fantasie anregen und Gott sagt, dann wählt den als Richter. Vers 5. Zu eurer Schande muss ich das sagen, gibt es denn wirklich keinen einzigen unter euch? Wow, heftige Aussage. Klar, weil die ganzen Korinther mit sich selber beschäftigt sind. Es kommt du mal von außen und zieh nach Korinth und sag, hey, bei uns in Ephesus oder egal wo, da haben wir die Dinge gleich geklärt und haben das mit den Brüdern besprochen und dann haben wir den Geringsten genommen und er hat entschieden. Meinst du, die Korinther sagen, hey, das ist aber super. Machen wir jetzt hier auch so. Die sagen, was bist du für ein falscher Prediger? Los, zieh Leine. Stolz ist das, was uns hindert, nachzugeben. Stolz ist das, was uns hindert, im anderen das Recht zu sehen, zu sagen, eigentlich hat er Recht. Auch wenn es mir gerade voll gegen den Strich geht, wenn er mir gerade voll auf den Schlips tritt, wenn er mir gerade total auf die Nerven geht, ist das Einzige, was dich da aus der Situation rettet, Demut zu sagen, Herr, ich will gar nicht nachgeben, aber hilf mir. Herr, ich will mein Recht, aber ich gebe mein Recht dir. Es bewahrt dich vor der Wurzel der Bitterkeit in deinem Herzen. Es bewahrt dich davor, dass du selber Schaden nimmst durch ein Blatt, was der Teufel dir genau vors Gesicht hält und sagt, hier, Unvergebenheit, weil du verletzt bist. Ist das eine Baustelle für uns? Oder können wir alle sagen, oh, die Predigt heute, die betrifft mich gar nicht. Ich glaube, wir sind da alle, mehr oder weniger davon betroffen. Und es kommt immer wieder, alle Jahre wieder, kommt mal so eine Situation. Ich bin vor einer Weile durch einen sehr schmerzhaften Prozess und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist sagt, vergib, 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 vergib von jemand, der hier war und gegangen ist. Bei manchen fällt es mir leicht, bei anderen fällt es mir schwer. Und da habe ich gesagt, Jesus, du musst mir helfen, es fällt mir schwer. Ehrlich zu sein ist für Gott überhaupt kein Problem. Zu heucheln ist für Gott ein Problem. Ich habe doch vergeben. Manche Menschen, wenn du denen zuhörst, die reden ständig über jemanden, und dann sagst du ihnen nach ein paar Minuten, du musst halt vergeben. Habe ich doch schon lang. Ja, warum redest du dann noch über den so negativ? wenn du vergeben hast. Letzte Woche haben wir gelernt in der Predigt, Liebe, oder vorletzte, vor zwei Wochen, Liebe tut so etwas nicht. Haben wir das gelesen miteinander? Liebe tut so etwas nicht. Wenn ich voller Liebe bin, dann muss ich meistens nicht vergeben, weil ich nicht verletzt bin. Die Liebe neidet nicht, sie eifert nicht, sie ist langmütig, sie ist freundlich. Haben wir das auch gelesen? Merkt ihr, wie sich ein Kreis schließt? Die Liebe ist dein Teflonanzug, dein Schutz. Und Gott korrigiert mich extremst, weil ich dachte, je mehr wir in diese Endzeit gehen, desto schwieriger wird es für mich zu lieben. Weil die ja immer anstrengender werden, geliebt zu werden. Nee, die Liebe ist was zwischen mir und Jesus, das hat mit denen da draußen überhaupt nichts zu tun. Ist unabhängig von denen. Ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und da habe ich gesagt, Jesus, hilf mir, hilf mir. Dann war es ein Prozess von mehreren Monaten, bis ich gemerkt habe, ah, jetzt tut es nicht mehr weh. Wenn es nicht mehr weh tut, bist du durch. Dann bist du frei. Da habe ich angefangen, die Person zu segnen. Dann danach habe ich angefangen, in Fürbitte zu gehen für die Person. Wem tut es am besten? Mir. Mir tut's gut. Ich merke, boah, tut mir aber gerade gut. Boah, der Groll ist weg. Ihr wisst ja, Enttäuschung. Freiwerden von Enttäuschung ist wie Freiwerden von Gift. Das ist eine Entgiftung. Bei einer Entgiftung checken wir es, wir werden frei vom Gift. Bei einer Enttäuschung wirst du frei von Täuschung. Menschen täuschen uns ständig. Sie versprechen uns alles. Auch Ehepaare versprechen sich, zusammen zu bleiben bis ans Ende dieser Welt. Und wehe, du triffst den Stolz oder den Punkt. Die Olle muss weg. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Was nicht weggeht, ist das, was in deinem Herzen stattfindet. Dann hatte ich die Woche ein Gespräch mit jemandem über diese Person. Ich sage, ja, wenn die Person will, darf sie wieder Predigten anhören. Freigeschaltet, E-Mail gekommen, freue mich. Ich sage, ja. Aber das Interessante war, ich habe rausgehört aus dieser E-Mail, dass die Person überall gesucht hat nach guten Predigten, keine gefunden hat und möchte wieder unsere hören. Habe ich gedacht, interessant. Das ist nicht mein Verdienst, Leute. Das ist einzig und allein der Verdienst von Jesus Christus, was wir hier haben. Einzig und allein. Und wenn der Prozess der Vergebung vorher nicht stattgefunden hätte bei mir, wäre ich überhaupt nicht offen gewesen dafür. Ich sage, was erlaubt er sich? Was erlaubt sie sich? Was erlauben sie sich in Mehrzahl? Nein. Alles in unserem Leben passiert, hör mir gut zu, wenn ich das schon früher gewusst hätte. Alles in unserem Leben passiert aus einem Grund. Auch die schlimmen Dinge. Die größten Enttäuschungen in deinem Leben sind dazu da, weil Gott dich so sehr verletzen möchte. Nein. Und ihm das gefällt, wenn du auf den Knien weinst und heulst und rumschrubbst. Nein. Weil er weiß, es ist da irgendwas noch in deinem Herzen, wo die Gefahr ist, dass du abdriftest. Und durch Verletzung stirbt es ab. Verletzung und Enttäuschung, die in unser Leben kommt, lässt Dinge in unserem Herzen sterben. Die sterben müssen. Verstanden? Du kannst diese Welt nur überwinden, wenn du innerlich gesund bist. Wenn du innerlich gesund bist, überwindest du alles, was von außen kommt. War das bei Jesus so? War Jesus innerlich gesund? Er hat alles überwunden, was von außen kam. Jede Ablehnung, jede Verleumdung, die Kreuzigung, die Verspottung, die Geißelung, hat er das alles überwunden. Das war nur möglich, sogar der Verlust am Kreuz, wo er sagt, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Das war nur möglich, weil er innerlich heil war. Nicht geheilt, heil. Stimmt's? Wie war Petrus drauf? War Petrus innerlich geheilt? Nein, aber er war ein Großmaul, so wie manche von uns. Herr, ich würde für dich sterben. Ich kenne den nicht, dreimal. Ich kenne ihn nicht. Warum konnte er bei dem Druck von außen nicht standhalten? Weil er innerlich nicht geheilt war. Du kannst nur dem Druck von außen standhalten, wenn du innerlich geheilt bist. Nimm das mit in deine Ehe, nimm das mit in die Kindererziehung, nimm es mit in deinen Job, nimm es mit in deine Nachbarschaft, nimm es mit in deinen Alltag, nimm es mit hinein in jede Entscheidung, die du treffen musst. Und du wirst merken, es wird besser und besser und besser und besser. Je mehr du geheilt bist, und ihr wisst, Gott kann nicht einfach dich heilen. Er könnte, aber du würdest nichts lernen. Unsere Kinder lernen auch nur durch Schmerz. Aber dann lernen sie es. Und der Vater lässt Umstände, die wehtun in unserem Leben zu, weil er dich so sehr hasst. Liebt, danke. Dass ich das mal predige. Ich habe ihm vor Jahren gesagt, komm bloß nicht auf die Idee, lass mich das predigen. In meinem Leben war so viel Zeug, mir reicht's. Immer wenn Leid in mein Leben kommt, sage ich, ich habe genug gelitten. Mir reicht's. Das langt für 10 Menschenleben, was ich durchgemacht habe. Und das stimmt, ohne Übertreibung. Und dann merke ich wieder, es geht ja diesmal viel schneller und leichter wie. Du bist heute weiter wie vor einem Jahr. Und du wirst nächstes Jahr um die Zeit weiter sein wie heute, wenn du am Ball bleibst. Wer aus hat bis zuletzt, wer aus hat bis zuletzt, dem werde ich die Krone des Lebens geben und so weiter und so fort. Wer aus hat, wie können wir ausharren? Aus uns? Unmöglich. Aber aus der Liebe. Die Liebe überwindet alles. Die Liebe überwindet alles. Ich habe vor Jahren einen Bericht gelesen, vor vielen Jahren, 30, 35 Jahre, da gab es so ein Magazin, PM hieß es, Peter Moosleitner, vielleicht kennt es einer. Ich habe schon mal erzählt. Und da war ein Bericht drin, was sind die besten Soldaten dieser Welt? Bis zu den Römern zurück, ganz weit zurück, haben die eine Analyse gemacht, was waren die besten Soldaten? Was ist ein guter Soldat? Wo manchmal 300 Mann eine Stellung hielten gegen 10.000 Angreifer und die kamen nicht durch. Wie war sowas möglich? Und man hat analysiert, die haben die Marines geguckt und die Prätorianer von den Römern und die SS und alle Spezialeinheiten dieser Welt. Und das Interessante war, sie kamen auf eine Lösung, habe ich gedacht, sehr interessant. Und ich war ja selber 6 Jahre beim Bund. Und ich hatte so Kameraden, wo ich wusste, der und der und der, wenn jemals einen Krieg, dann möchte ich den links und den rechts haben. Aber der Zigeuner und der Verräter und das Schwein hier, das Kameradenschwein, bloß weg mit dem oder ich erschieße ihn von hinten. Weil da waren Leute dabei, die waren nur am Verraten und zum Chefrennen und ich weiß was, was du nicht weißt. Kennst du so Leute? Du kriegst eine super Menschenkenntnis. Und dann kam es zum Schluss, dass die Soldaten, die miteinander von klein auf, von der Grundausbildung bis an die Front zusammen waren, die haben die größten Taten vollbracht. Das waren die besten Soldaten. Warum? Weil die ihren Kamerad links und rechts liebten. Das war ihr Kamerad. Die haben einen Angriff gemacht, Maschinengewehrfeuer, viele gefallen und dann lag da einer, hat geschrien. Dann sind die raus, haben ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, den zu packen und den zurückzuziehen in den Schützengraben. Warum? Weil er den geliebt hat. Er hat gedacht, das Schreien ist mir nicht egal. Und die größten Versager und das, was nicht mehr funktioniert hat, waren die, die sich heute kennengelernt haben und dann an der Front waren. Da hat er geschrien bis morgens, das war dem egal. Er hat gesagt, da geht mich nichts an, den kenne ich nicht. Weiß nicht mal, wie der heißt. Ich gehe nicht raus. Bin froh, dass mein Hintern noch sicher ist. Was lehrt uns das? Nur Liebe kann das. Und das ist ein weltliches Beispiel, was hinkt, aber es zeigt ein Prinzip. Und das ist, was Jesus in uns finden will, seine Liebe. Wir haben gehört, wenn wir Jesus lieben, hat der Vater sich entschieden, uns zu lieben. Er wird uns lieben. Jesus sagte, wenn ihr mich liebt, wird der Vater euch lieben. Was brauchen wir mehr zu wissen? Die Bibel sagt, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Und die Korinther, die streiten hier wie die Weltmeister um Pillepalle. Ich saß hier zuerst. Ich war mal in der Gemeinde, wahre Geschichte. War ich neu und ich habe mich immer hinten hingesetzt. Und irgendwann habe ich mal eine Predigt gehört, man soll sich nicht hinten hinsetzen, man soll vorgehen. Da habe ich es mal ausprobiert, habe ich gedacht, oh ja, vorne ist viel besser, weil da beobachte ich die Leute nicht. Wenn du hinten sitzt, dann guckst du immer rum. Der bohrt in der Nase, der hebt seine Hände nicht im Lobpreis. Und dann denkst du, die beten ja alle gar nicht an, merkst aber gar nicht, dass du auch nicht anbetest, weil du alle beobachtest. Furchtbare Situation. Dann bin ich vorne, die erste Reihe, dachte ich, da setze ich mich hin. Da kam eine Oma. Entschuldigung, Sie sitzen auf meinem Platz. Und damals war ich noch nicht ganz so in der Gnade wie heute. Habe ich gesagt, wo steht es? Ja, ich sitze hier immer. Sei schön, aber heute nicht. Aber ich sitze hier immer, ich möchte jetzt, dass sie aufstehen und ich hole gerade zur Luft und wollte, und da sagt der Heilige Geist, Thomas, steh auf. Tisch, tisch. Links, rechts. Kurze Kombination. Kennt ihr noch? Haben wir vorhin gehört? Tisch, tisch. Tisch, tisch. Und da sage ich zu ihr, okay, ist in Ordnung, vielen Dank, setze dich hin, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, Gottes Segen, weg. Als sie wieder weiter hinten saß, mein Fleisch.
Warum warst denn du so blöd?
Der Heilige Geist sagt, Thomas, alles richtig gemacht. Mein Fleisch, nee, das war überhaupt nicht richtig. Heute habe ich diese Kämpfe, Gott sei Dank, nicht mehr so. Aber damals. Natürlich, der Teufel, die ganze Predigt hat er gesagt. Ich habe die Oma so von hinten. Ich habe immer so, ich sehe dich. Ich weiß, wo du sitzt. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Warum habe ich die Situation erlebt? Charakterschule. Sterben des Fleisches. Ich komme zum ersten Mal in eine Gemeinde rein. Ich bin da Gast. Wenn man Gast ist, sollte man sich wie ein Gast benehmen. Oh, ich bin da rein, habe gedacht, ich bin der Checker. Ich setze mich in die erste Reihe. Ob ich dahin gehöre oder nicht, ich sitze da jetzt. Das sind Lektionen, die Gott zulässt, damit wir lernen. Was sagt Jesus, wenn du wo eingeladen bist, setz dich hinten hin, damit du nach vorne gerufen wirst. Hochzeitsmahl. Ist jetzt was anderes wie in der Gemeinde. Ja? Wenn du vorne hingesetzt wirst und wirst nach hinten geschickt, ist es beschämend. Aber wenn du nach vorne gerufen wirst, ist es eine Beförderung. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Wer sich selbst erhöht, wird. Punkt. Dazwischen gibt es nichts. Gibt keine Sondermaßnahme für Thomas, weil er so knuffig ist. Nein. Du lernst Dinge knallhart. Mit Tränen, mit Kämpfen. Am meisten rückblickend. Ich habe immer gedacht, ich kämpfe gegen den Teufel. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich am meisten mit mir selber gekämpft. Ich habe mit mir gekämpft, nicht mit dem Teufel. Wochenlang. Der hat mich verletzt. Dem rede ich kein Wort mehr. So ein Bruder. Da habe ich mir andere gesucht, die sich mein Leid anhören. Da findest du ja immer Dumme in der Gemeinde, die zuhören und sagen, echt Thomas, okay, ja zu mir war der auch schon mal komisch. Ha, der kann mich wahrscheinlich auch nicht leiden. Und da kommt die Schwester, die das Amtsblatt ist in der Gemeinde.
Was habe ich gehört? Da gab es einen Vorfall, muss ich gleich notieren.
Beim nächsten Mal der Gemeindebesprechung wird es rausgeholt, das Protokoll.
Das ist schon das dritte Mal. Ich weiß es ganz genau.
Die Gemeinde ist die Spielwiese. Wenn du in der Gemeinde nicht gelernt hast zu vergeben, wie willst du Leuten vergeben, die da draußen noch viel schlimmer sind? Jesus wurde nicht vom Fremden verraten, er wurde von Judas verraten, der jahrelang mit ihm ging, der behauptete, er wäre sein Freund und er war nicht sein Freund. Denn in seinem Herz war die Liebe erkaltet. Für was? Fürs Geld. Er liebte das Geld mehr als Jesus. Und sein ganzer Fokus war auf der Kohle. Er kommt nicht oft vor in der Bibel, aber wenn er vorkommt, wo sie kommt und gießt das teure Öl aus bei Jesus, wahrscheinlich ein ganzer Jahreslohn. Was ist ein Jahreslohn in Deutschland? Vielleicht 30.000? Sagen wir einfach mal 30.000 Durchschnitt. Hä? Kleines Fläschchen Öl kostet 30.000 Euro und du lehrst es einem Gastprediger, der kommt über den Kopf oder über die Beine oder was auch immer. Und der, der die Kasse verwaltet in der Gemeinde, sagt, Mensch, das hätte man verkaufen können und den Armen geben. Die Armen interessierten Judas so viel, wie wenn in China ein Sack Kreis umfällt. Überhaupt nicht. Er wollte die Kohle haben und sie verwalten. Und es gibt sogar eine Übersetzung, wo heißt, er nahm ständig vom Opfer weg für sich. Oha, gefährlich. Gefährlich. Und die Frage ist, was führt zum Streit? Die Wurzel ist immer das, was zum Streit führt. Die Frucht ist immer das, was man sieht. Die Wurzel sieht man nicht. Aber die Wurzel ist, wo es beginnt. Die Wurzel, Bitterkeit, Unvergebenheit, Angst und so weiter, Verletzung, ist immer die Wurzel. Und dann später siehst du die Früchte, die dann kommen. Okay? Machen wir weiter. Vers 6. Aber nein, ein Bruder prozessiert gegen den anderen und das Schlimmste daran ist, ihr verklagt einander vor Menschen, die nicht an Gott glauben. Dass ihr überhaupt gegeneinander vor Gericht zieht, ist schon eine Niederlage für euch alle. Vor vielen Jahren So zwischen 96 und 2001 muss das gewesen sein. Das ist schon eine Weile her. Da gab es in der Gemeinde einen Bruder, der hat ein Bauunternehmen. Der baute Häuser. Und sein bester Freund in der Gemeinde sagte, ich baue jetzt auch ein Haus. Hilfst du mir, Bruder? Natürlich, hat er gesagt, helfe ich dir. Gerne, ich freue mich. Dann hat er einen großen Teil von dem Haus gebaut. Aber die zwei haben nicht dieselbe Sprache gesprochen. Der Bauherr meinte, ich helfe dir, mach dir einen guten Preis, weil du mein Bruder bist. Der Bruder dachte, du bist mein Bruder, das ist umsonst. Kennt ihr das? Wahre Geschichte, nicht weit weg von hier, ganz nah. Und die zwei haben einen riesen Streit gekriegt, der bis vor das normale Gericht ging. Weil er musste seine Kosten einklagen bei dem Bruder. Und er fiel aus allen Wolken, wie er ihm das Haus baut, und dann soll er noch was dafür bezahlen. Bruder, das ist aber nicht Liebe. Du liebst mich nicht. Da kommen die Argumente, da fliegt dir das Blech weg. Mein, wenn du ein bisschen Grips in der Birne hast, dann musst du überlegen, der hat eine Baufirma, der muss seine Leute bezahlen. Die leben nicht von Lust und Liebe, sondern die wollen am Ende vom Monat Geld auf dem Konto sehen. Und wenn das Geld nicht auf das sein Konto kommt, kann er denen nichts bezahlen. Wie dumm muss man sein als Christ? Oder nicht? Ich habe mit einigen Geschäftsleuten gesprochen, wiedergeborene Christen, die selbstständig waren und zum Teil viele Mitarbeiter hatten. Wisst ihr, was die mir alle gesagt haben, ohne Ausnahme? Ich würde niemals einen wiedergeborenen Christen in meiner Firma einstellen. Nicht einen. Die haben nur Negativerfahrungen gemacht, nur. Die machen dauernd krank, sie arbeiten nicht, sie sind nicht fleißig, sie nehmen Dinge mit, die ihnen nicht gehören. Sagt, die liederlichsten, die schlechtesten, die faulsten und die unzuverlässigsten Mitarbeiter sind wiedergeborene Christen. Was für eine Aussage. Ich war entsetzt. Ich habe den am Anfang abgelehnt und gesagt, pff, das für einer, der nicht alle Tassen im Schrank. Aber dann habe ich es live mitgekriegt, mit Leuten aus der Gemeinde, die noch bei ihm gearbeitet haben. Der letzte Rest. Unfassbar. Und dann immer die Aussage, du bist doch mein Bruder, du musst es hinnehmen, wenn ich krank bin. Aber du bist doch gesehen worden im Freibad. Ja, da ging es mir schon wieder besser. Unfassbare Dinge, wo du denkst, das gibt's doch nicht. Doch, das gibt's. Ich würde gern was anderes sagen. Ich würde gerne sagen, wow, die arbeiten jeden Tag eine Stunde länger, weil sie an die Firma glauben, weil sie den Chef segnen wollen, weil sie eine Vision haben, die Vision des Chefs mittragen, weil sie fleißig sind. Wenn sie über den Hof laufen und da liegt ein Tempo, dann heben sie es auf, laufen nicht vorbei oder werfen noch ein zweites dazu. Das sind alles Erlebnisse. Ich erzähle euch alles, was ich erlebt habe, nicht Fantasie. Worum geht's wieder? Was im Inneren nicht stabil ist, kann im Äußeren nicht stattfinden. Wenn du im Inneren nicht verstanden hast, ich mache das für Jesus. Was wir hier schon Leute hatten, die kamen mit Pauken und Fanfaren und Trompeten. Oh, Thomas, ich bin berufen fürs Lobpreisteam, schön für dich. Ja, ist das deine einzige Reaktion? Sag ich, ja. Oh. Und dann gehen sie und dann wirst du verspottet in ganz Heidelberg, weil du bist so lieblos und da hast ihre Berufung nicht erkannt und ihr Potenzial nicht gesehen und so weiter. Wenn der Heilige Geist mir nicht sagt, lass sie singen, mache ich gar nichts. Ganz einfach, weil ich weiß, wo das endet. Bei dreimal singen und dann ist vorbei. Könnt ihr euch noch an Clemens erinnern und seine Keyboard-Dame? Sie wollte unbedingt Keyboard spielen. Ich weiß oft im Voraus, was kommt. Ich sage, du kannst gern Keyboard mitspielen, aber du ordnest dich der Bärbel als Lobpreisleiterin unter. Kannst du das? Ja, ja. Ja, ja heißt? Ihr seid gut. Dann hat sie zwei Wochen da mitgespielt, bis sie ein paar Mal anfing, so jazzmäßig aus der Reihe. So. Mein Auge aufgemacht, was war denn das jetzt? Ich mache es jetzt einfach, ich bin kein Musiker, okay, ihr versteht mich. Was macht die da für eine Show? Dann fing sie an, rein zu singen mit ihrer Opernstimme. Nach drei Wochen kam der Clemens. Ja, Thomas, ich muss mit dir ein Gespräch führen. Soll ich gerne, um was geht's? Ich habe mir schon gedacht, um was es geht. Ja, du hast das Potenzial von der Theresia nicht erkannt. Die war, oder die ist Opernsängerin, Ausgebildete, und die hat mit sechs anderen Frauen die Ausbildung gemacht. Die eine singt an der Oper in Sydney, die andere New York, und hat er das alles aufgezählt, und nur seine Theresia ist noch in Heidelberg. Und sie würde so gerne hier ihr Potenzial. Na, ich sage, weißt du, wir sind eine Gemeinde und keine Oper. Wir singen Lobpreislieder, wo alle mitsingen sollen, könnten, wollen, würden, und nicht ein Konzert. Ja, aber Thomas, du erkennst ihr Potenzial nicht. Sag doch, sie hat ein Opernpotenzial, aber wir sind eine Gemeinde. Warum erzähle ich das? Um das schlecht zu machen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe am Anfang gesagt, kannst du dich unterordnen? Wenn du dich unterordnest, bist du unter Ordnung. Hat Jesus sich untergeordnet? Dem Vater, dem Heiligen Geist? Gibt es irgendjemanden im Reich Gottes, der nicht unter Ordnung ist? Nein. Eine Frau soll sich ihrem Mann unterordnen. Das kann sie nur, wenn sie weiß, sie ist 100% geliebt. Wenn eine Frau sich nicht 100% geliebt fühlt, kann sie sich nicht unterordnen. Ja oder nein? Wenn Kinder sich nicht 100% geliebt fühlen von den Eltern, können sie sich den Eltern nicht unterordnen. Warum sind so viele Kinder rebellisch? Punker, Rocker, Popper, nennen sie wieder. Warum kommen diese ganzen Jugendkulturen? Weil sie etwas suchen, wo sie sich unterordnen können, wollen, würden. Verstanden? Sie suchen sich irgendwas, mit dem sie sich identifizieren, weil es zu Hause nicht klappt. Warum klappt es zu Hause nicht? Weil Mama und Papa nicht in einer Stimme sprechen. Sie fragen immer den, der bei irgendeinem Thema nachgibt. Vielleicht gibt der Papa immer gern Geld der Kleinen und die Mutti lässt sie länger weg. Da weiß man schon, wer gefragt wird, wenn es Geld braucht, gebraucht wird oder wenn es länger weg sei. Kinder sind nicht dumm, die haben das schnell raus. Aber Gott ist für uns. Gott möchte uns trainieren, er möchte uns schulen, er möchte uns frei machen, er möchte uns zeigen, wie wir frei bleiben. Ich glaube, Gott ist es nicht unmöglich, hier viele Leute dazu zu tun. Aber stell dir nur mal gedanklich vor, es würden 20 neue Leute nächsten Sonntag kommen. Wir haben nur zwei Möglichkeiten. Aber ich erkläre es mal anders. Du hast einen Erfolgreichen und einen Loser. Der Erfolgreiche denkt Erfolg, der Loser denkt Misserfolg. Die beiden werden in eine Gefängniszelle gesteckt, sind da 2 Jahre miteinander drin. Ich garantiere dir, nach 2 Jahren kommen nicht 2 Einzelne raus, sondern 2, die eins sind. Entweder wird der Loser ein Erfolgreicher oder der Erfolgreiche ein Loser, weil einer von beiden ist stärker. Verstanden? Bei dem einen ist das Glas schon halb leer und beim anderen ist es, juhu, noch halb voll. Es ist nur eine Perspektivsache. Und genauso wäre es hier in der Gemeinde. Wenn neue Leute, eine größere Gruppe plötzlich kommt, gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder sie ordnen sich unserem System hier unter oder wir denen. Der beste Satz, den ich vor 15 Jahren gehört habe, oder 17 Jahre, so 16, 17 Jahre schon her, da hat ein Pastor zu mir gesagt, Thomas, wenn du jemals eine eigene Gemeinde hast, da war die Church of the River noch weit, weit, weit weg. Hat gesagt, du hast nur eine Möglichkeit. Entweder erziehst du sie oder sie erziehen dich. Ist das so? Entweder erziehen die Kinder die Eltern oder die Eltern die Kinder. Entweder erzieht eine Firma die Mitarbeiter oder die Mitarbeiter den Boss. Entweder geht das Hühnchen mit dem Härchen Gassi oder das Härchen mit dem Hühnchen. Entweder regierst du über dem Geld oder das Geld regiert über dir. Entweder liebst du Jesus, deine Gedanken drehen sich die ganze Woche um Jesus. Frag dich mal selber, ohne Antwort. Was beschäftigt dich die ganze Woche, von montags bis samstags? Was denkst du den ganzen Tag? Wo sind deine Gedanken? Wo ist dein Fokus? Was beschäftigt dich? Ist es Jesus, der Glaube überwiegend? Oder ist es Geld? Ist es Urlaub? Ist es, ich suche einen Mann, ich suche eine Frau? Ist es dies oder das? Es gibt viele Themen. Aber ich bin überzeugt, wenn du wirklich brennst für den Herrn und dein Herz brennt, dürfen diese Fragen da sein. Die sind legitim, weil es dein Leben ist. Aber Jesus muss die Nummer 1 sein. Ist Jesus nicht die Nummer 1, wird es das Geld sein zum Beispiel. Da wirst du den ganzen Tag über Geld nachdenken. Und der Teufel hat dir wieder einen Zettel vors Gesicht. Da steht drauf Geld. Money, money, money. It's so funny in the rich man world. Oder auch nicht. Mann, ich merke, wie Jesus euch liebt. Ich merke, wie Jesus euch liebt, jeden Einzelnen von euch. Und auch die, die treu im Internet schon viele Jahre zuhören. Letzte Woche habe ich euch vorgelesen aus der Schweiz. Ich freue mich, wenn das Leben von Menschen verändert wird. Und ich freue mich besonders, wenn es Christen sind, die auf dem Acker gegen den Teufel verloren haben und jetzt zurückkommen. Es hört ein Mann im Internet zu, der ist schon weit über 70, war selbstständig, mehrfacher Millionär, hatte 3 Firmen, das große Geld gemacht, alles wie aus dem Bilderbuch, Autos, Häuser, Villen, alles. Hat alles verloren. Und ein Teil durch Betrug von seinem Partner, der ein Christ war. Und wenn du solche Geschichten hörst und er gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf Christen, ich habe keinen Bock mehr auf Glauben und ich habe keinen Bock mehr auf Gemeinden. Er war in einer Gemeinde, wo es Programm gibt, da musst du mitmachen, Bibelschule und wie sie es alles nennen. Hat er gesagt, ich spüre das nicht, ich mache nicht mit. Dann haben sie gesagt, du bist rebellisch. Du hast einen rebellischen Geist, Bruder. Du brauchst Befreiung und du brauchst dies und das. Und wo er da auch nicht mitgemacht hat, weil er schon so viel Lebenserfahrung hat und sagt, mir braucht keinen X für ein U vormachen, haben sie ihn aus der Gemeinde geschmissen. Und jetzt vielleicht seit einem Jahr, anderthalb, hört er meine Predigten. Und er schreibt mir regelmäßig, wie gut es ihm tut, endlich jemand gefunden zu haben, der die Wahrheit predigt.
Halleluja.
Nicht sich die Taschen füllt, nicht seinen Namen groß macht. Das ist nicht mein Verdienst. Ich bin durch viele Tränen. Ich brauche nicht noch mehr Tränen. Ich habe meine Tränen geweint, das langt. Ich muss nicht zweimal auf die heiße Herdplatte fassen. Einmal reicht, weiß ich, okay. Verstanden. Leute, das ist für mich, wo ich mich freue. Wo jemand schon fast am Punkt war, aufzugeben, dass der Glaube richtig ist. Wo der Teufel schon wieder triumphiert hat und gesagt hat, yeah. Und wisst ihr, wie wir da drauf kamen? Er sagt zu mir, Thomas, ich kann dir nichts spenden, ich habe nichts. Ich lebe von 800 Euro Rente im Monat. Ich habe eine kleine Wohnung vom Sozialamt. Meine Frau und ich, wir haben alles, was wir brauchen. Uns geht's gut, aber ich könnte dir nicht mal 5 Euro schicken. Heißt, das brauchst du nicht. Was du mir gerade geschrieben hast und immer wieder schreibst, freut mein Herz mehr wie 5 Euro.
Amen.
Versteht ihr? Und Gott ist mein Versorger. Es ist manchmal interessant, was man alles so... Ich glaube an Qualität. Qualität ist viel wichtiger als Quantität. Die Person, die jetzt wieder hört, hat mir geschrieben, vielleicht lese ich es euch mal vor, vielleicht auch nicht. Ich war in vielen Gemeinden und überall geht es nur um den Pastor, ums Geld. Oder dass mehr Leute kommen, mehr Leute, mehr Leute, mehr Leute. Welch eine Gnade, dass es hier nicht so ist. Und hoffentlich bleibt es so. Und ich kenne keinen Pastor, der jemals zu mir gesagt hat, wenn sich hier was ändert in meiner Gemeinde, dann renne weg. Ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt. Wenn ihr merkt, dass ich nicht mehr auf der Grundlage vom Wort Gottes stehe, renn weg. Lauf weg. Amen. Das sagt ja kein Pastor, nur einer, der ehrlich ist. Ich kann mir das erlauben. Warum? Weil die Gnade Gottes in meinem Leben ist. Ich habe noch nie das Bestreben gehabt, reich, berühmt, groß oder irgendwas zu werden, Bücher zu schreiben und, und. Ich könnte einige Bücher schreiben, aber ich habe gar keine Lust auf den Shitstorm. Die glauben mir ja jetzt schon mein Zeugnis nicht. Was glauben die dann, wenn ich alles schreibe? Nee, braucht man nicht. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Amen. Und wenn Jesus in deinem Leben groß gemacht ist, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. So, jetzt machen wir noch voll fertig. Vers 8. Stattdessen tut ihr selbst Unrecht und verschafft euch Vorteile auf Kosten von anderen. Wow. Und diese anderen sind eure Geschwister. Das war aber ein Laden in Korinth. Hä? Da war aber Party. Hä? Jeder guckt, wer den anderen übervorteilen kann und freut sich noch daran. Uiuiuiui. Da war bestimmt eine tolle Stimmung. 9. Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden. Dem Erbe, das Gott für uns bereithält, macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt. Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, steht es ja auch. Sehr gut. Stiehlt, geldgierig ist, dringt, Verleumdungen verbreitet. Oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Wow, haben wir alles schon angesprochen heute, oder? Haben wir alles schon gehabt, die ganzen Bereich. Wo richtest du dein Herz aus? Wichtig, oder? Keiner von denen wird ins Reich Gottes kommen. Auch ihr gehörtet Vergangenheit form zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Mit anderen Worten, ihr wart ja vorher so. Ohne Christus wart ihr so, was völlig normal ist. Haben wir vorhin auch geklärt. Wir haben Politiker, die stehen hin und sagen, mit mir gibt es keine Veränderung der Schuldenbremse. Eine Woche später, nicht mal ganz eine Woche, ja, 800 Milliarden und so weiter und so fort. Dann sagt er, ich habe nie gesagt, dass wir Taurus-Raketen gegen Russland tun. Nebendran das Video, wo er es genauso sagt. Unser vorhergehender Kanzler hatte dieselbe Wissenslücken gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, wer mir das Geld gegeben hat. Ich kann mich nur erinnern, wo ich es ausgegeben habe. Na, das würde ich auch so sagen, wenn ich lügen würde, oder? Ne? Und es passiert nichts. Merkt ihr das? Es passiert nichts. Es gibt keinen Richter in Deutschland, der Anklage hebt. Kein Staatsanwalt, der aufsteht. Warum? Weil eine Krähe der anderen kein Auge raus hat. Kennen wir auch aus der Bibel. Unfassbar. Was glaubst du, was passiert, wenn das Finanzamt zu dir kommt und sagt, Herr Bauer, das sind 10.000 Euro auf. Wo kamen die her? Wo gingen die hin? Ich kann mich nicht erinnern. Ah gut, dann ist in Ordnung, dann trinken Sie einen Kaffee, alles passt. Glaubt ihr, dass das so passiert? Mit Sicherheit nicht, aber bei denen schon. Und da geht es um andere Summen. Aber ihr wisst, wir sind in der Endzeit. Und vorhin habe ich gesagt, diese Dinge müssen passieren. Das ist Teil dessen, was im Programm steht. Und da hilft nur, glaub mir, da hilft nur, auf Jesus zu schauen. Und zu sagen, ich bin nicht von dieser Welt, ich bin von droben. Amen. Weil alles andere treibt dich in den Wahnsinn. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So. Aber das ist Vergangenheit. Steht es hier auch? Das ist Vergangenheit. Aber das ist Vergangenheit. Sag mal, aber das ist Vergangenheit.
Aber das ist Vergangenheit.
Jetzt sagst du es nochmal, und zwar dir selber. Auf. Ein bisschen strenger.
Aber das ist Vergangenheit.
Jetzt ist gut, dein Fleisch hört mit. Das ist Vergangenheit. Und das kannst du dem Teufel sagen. Wenn er dir wieder mit Verlockungen, mit Angeboten kommt, sagt, das ist Vergangenheit. So bin ich nicht mehr. Der Thomas liegt im Wasserbad. Den gibt es nicht mehr. Ein für alle Mal aus. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Oh. Probleme genannt, Lösung kommt. Seht ihr das? Paulus lässt sie nicht so stehen und sagt, ihr seid ja unmögliche Korinther. Was habe ich mit euch nur angefangen? War ich blind, als ich zu euch kam? Nee, er sagt, hey, nochmal, der Fokus ist immer wo? Aufs Kreuz. Das ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Wow. Auch das gilt für uns heute Morgen. Wenn es da noch irgendeinen Bereich gibt, wo du dich in der Predigt angesprochen gefühlt hast. Halleluja, heute ist ein guter Start zu sagen, Herr, da ist der Altar, ich lege es auf den Altar. Ich habe noch keine Lust, die linke Backe hinzuhalten, aber ich will. Sind wir bereit dazu? Sind wir bereit dazu? Ich liebe diese Geschichte und ich werde sie nicht los. Das Zeugnis, ein wahres Zeugnis. 1945, als die Russen Deutschland eingenommen haben, kamen sie an eine Kirche ran. Und da waren 7 bis 10 Leute drin. Und haben sie zu denen gesagt, wer Jesus abschwört, darf gehen, die anderen bleiben da. Und eine ganz kleine Gruppe, 3, 4 Leute, wahre Geschichte, ist geblieben. Und was haben die gedacht, was jetzt passiert? Die werden jetzt da in der Kirche erschossen. Aber ihnen war die Liebe zu Jesus wichtiger als die Angst vor den Waffen. Die anderen sind raus, haben gesagt, Türe zu. Und als sie draußen waren, haben die Russen die Waffen hingelegt, haben gesagt, so, jetzt können wir beten. Wir haben nur echte Gläubige gesucht. Musst dir mal vorstellen, im Angesicht des Todes. Krass. Noch eine Geschichte, wahre Geschichte. Im Kalten Krieg, Russland, im Gulag, Sibirien, 50 Grad minus, haben sie Christen gesagt, die letzte Chance jetzt, Jesus abzuschwören, oder ihr kommt jetzt nackt ins Freie raus. Und dann haben sie sie nackt raus. Das dauert ungefähr 5 bis 10 Minuten, bis du erfroren, wenn es so lang dauert. Standen 4 Mann. Und hat der Hauptmann da, oder was das war, gesagt, so, allerletzte Chance jetzt. Ihr dürft Jesus abschwören, dann dürft ihr wieder rein. Einer ist weg. und ist rein. Und auf einmal lässt ein Wachsoldat seine Kalaschnikow fallen, zieht sich nackt aus und stellt sich zu den vier hin und stirbt mit den Vieren. Kurz bevor er gestorben ist, haben sie ihn gefragt, warum machst du das? Ich habe das Licht gesehen. Ich habe das Licht gesehen. Das war mehr wert als sein Dienst. Er war ja auf der sicheren Seite. Wenn du das Licht siehst. Leute, das sind Geschichten. Ich liebe diese Geschichten. Ja, sein Unglaube hat ihn in die vermeintliche Sicherheit geführt. Und sein kleiner Glaube wie ein Senfkorn. Ich habe das Licht Gottes gesehen. Das sind wahrhaftige Jünger Gottes. Ich nehme ihren Platz ein. Das ist mir mehr wert, als hier weiter bei den Russen zu sein und weiter Wachmann zu spielen. Leute, das ist eine Sache. Hä? Und so gibt es ganz unendlich viele Zeugnisse von dem, was Gott tut. So, nochmal, wenn wir streiten, wir sollten nicht streiten, aber wenn, dann denk zweimal drüber nach, ob das gesund ist. Oder ob du besser nachgibst, ob du vergibst, ob du loslässt, ob du sagst, Jesus, hilf mir jetzt. Das ist der bessere Weg, als zu streiten. Glaubt ihr das? Ich streite auch mit geistlichen Lehrern nicht. Immer wieder komme ich mit geistlichen Lehrern oder mit Pastoren in Kontakt, die etwas anderes glauben wie ich. Dann lasse ich das. Ich war eingeladen vor ein paar Jahren, bei Andrew Womack in seiner Bibelschule in Birkenfeld eine Session zu dienen. Habe ich gemacht. Dann haben die Schüler gesagt, du lehrst etwas anderes wie Andrew Womack. Dann habe ich gesagt, dann muss ich sofort aufhören und ich gehe. Dann hat der Leiter gesagt, nee, du bleibst, du lehrst weiter, was du lehrst. Sag ich, nein, das machen wir nicht, weil wenn Andrew Womack etwas anderes lehrt, eine andere Überzeugung hat wie ich, ob er richtig ist oder ich, ist gerade gar nicht der Punkt. Vielleicht verändere ich mich und ich sehe es so wie er in ein paar Jahren oder er verändert sich, sieht so wie ich oder es passiert gar nichts. Aber ich werde nicht da reingehen und diese ganze Bibelschule durcheinander bringen, die nicht mir gehört. Nur weil ich eine andere Überzeugung habe oder einen momentanen Stand der Überzeugung. Da jetzt haben wir mal, da war aber Action. Es war nicht leicht. Danach wurde ich verleumdet über ganz Deutschland. Wurde mein Name in den Dreck gezogen. Und wisst ihr, was der Hammer war? Da war die Lobpreisleiterin und der Heilige Geist sagt mir, sie ist falsch. Sie plant im Hintergrund, diesen Leiter abzusägen. Und dann ich so, nicht schon wieder ich. Ich habe gesagt, Gott, lass mal meine Ruhe, ich will nicht. Ich mag nicht. Und er ließ mir keine Ruhe. Und dann kommt der Leiter und sagt, gell, du hast ein Wort, sage ich, ja, ja. Und dann habe ich es noch gut verpackt. Ich habe gesagt, ist jemand hier? Du planst im Hintergrund, den Leiter hier abzusägen. Boah, alle entsetzt und falscher Prophet und oh. Ich bin fast rausgeschmissen worden. Ist noch gar nicht lang her. Um die 10 Jahre vielleicht, Maximum. Keine 3 Monate drauf kam alles ans Licht und es war genau so, wie es der Heilige Geist gesagt hat. Und er wurde abgesägt, er wurde raus. Gott zu dienen macht wahnsinnig viel Spaß. Manchmal, ja. Nicht immer. Wirklich nicht immer. Aber du musst dich in deinem Herzen entschieden haben. Und zum Abschluss noch dieses Zeugnis. Das ist das Zeugnis, was mich am allermeisten beeindruckt hat. Ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt, aber es lässt mich nicht los. Wo ein Prophet auf dem Airport sitzt und der Heilige Geist sagt, dieses Flugzeug mit den 300 Insassen wird in 1 Stunde abstürzen. Es wird niemand überleben. Du gehst jetzt zu dieser Frau hin und gibst ihr das Evangelium. Und er geht hin, sagt ihr das Evangelium, sie bekehrt sich und er setzt sich wieder hin. 1 Stunde später kommen in den Nachrichten, abgestürzt, alle tot. Wahre Geschichte. Und da habe ich gedacht, wow, krass. Das kann Gott nur mit einem Menschen, der Gott absolut zu 100% ohne Zweifel vertraut. Und wo das Herz geheilt ist und wo es innen drin sauber ist. Ich habe euch oft gesagt, es geht Gott nicht um die Gaben. Die Gaben gereut Gott nicht. Das ist nicht das Problem. Alle wollen immer lernen, wie man prophetisch hört. Das ist nicht schwer. Meine Schafe hören meine Stimme. Punkt. Aber die Charakterschule fehlt. Wenn die Charakterschule nicht da ist, kann Gott solche Sachen zu dir nicht sagen. Warum? Weil in 1 Stunde das Flugzeug abstürzt. Das heißt, die boarden jetzt. Du hast noch 10 Minuten mit der Frau zu reden. Jetzt. Und wenn du nicht geheilt bist, wirst du mit Gott diskutieren anfangen. Warum? Warum wird es abstürzen? Guck mal, die Frau ist schwanger und die mit ihren drei Kleinen und kennt ihr diese Christen? Und Ende geht ewig. Was habe ich gesagt? Disziplin, Gehorsam, Charakterschule. Gott hat gesagt, geh zu der einen Frau hin und sag ihr das Evangelium. Mehr hat Gott nicht gesagt. Gott hat nicht gesagt, wir diskutieren jetzt, warum, wieso, weshalb. Gott hat auch nicht gesagt, bet jetzt, dass es nicht passiert. Gott hat auch nicht gesagt, so hör zu, so spricht der Herr, steigt ja nicht in das Flugzeug, der stürzt ab. Das sind alles Leute, die mit dem Vater nichts zu tun haben. Die kann der nicht gebrauchen. Und ich habe 2 Jahre gekämpft mit diesem Zeugnis. Es hat mich nicht losgelassen. Ich war schwerst verletzt in meinem Humanismus, in meiner Seele. Ich habe nicht verstanden, wie Gott sowas tun kann. Ich habe gedacht, der arme Mann, der wird nachts nicht mehr geschlafen haben. Nee, der hat so gut geschlafen wie immer. Weil es nicht seine Verantwortung war. Und Gott auch nicht zu ihm gesagt hat, denk drüber nach, warum. Gott hat nur gesagt, geh zu dieser einen Frau. Gott hätte auch gar nicht sagen können, dass das Flugzeug abstürzt. Und ihm einfach nur sagen, geh da hin und sag das ihr. Das Evangelium, ohne Grund. Aber Gott konnte ihm, weil er schon so geschult war und so gehorsam war. Die höchste Form der Anbetung ist, Gehorsam. Konnte Gott ihm sagen, was passieren wird, geh hin zu der einen Frau. Und er war gehorsam. Er war treu. Amen. Und dann habe ich irgendwann angefangen und habe gesagt, Gott, ich möchte auch so ein Herz haben. Ich behaupte nicht, dass ich das schon habe. Aber ich möchte nicht mehr mit dir diskutieren müssen, wollen, sollen. Ich möchte einfach nehmen, was du sagst und gut ist. Amen. Wollen wir da hin? Komm, lass uns mal aufstehen. Gib du mal dem Heiligen Geist Antwort, auch im Internet. Gib Antwort auf die Predigt. Lass den Geist des Streites los und der Rechthaberei, wo du dein Recht einforderst, was kein Recht ist vor Gott, sondern es ist ein menschliches Recht, ein fleischernes Recht. Es ist oft mit Sünde. Unser Recht, was wir einfordern, ist oft mit Sünde gepaart. Aber Gottes Recht ist Vergebung. Loslassen, segnen, Fürbitte. Vergeben, das ist das himmlische Recht, was wir haben. Und Vater, wir beten heute Morgen, dass du unser Herz reinigst, auch heute Morgen abermals von allem Groll, von allem Bösen, alles, was dich nicht meint. Reinige unser Herz, dass es bereit ist, das Wort zu lieben, das Gesetz zu lieben und dass die Liebe in uns nicht erkaltet. Vater, wir bitten dich jetzt heute, wo es uns gut geht, wo wir keinen Grund zum Vergeben haben, wo wir vielleicht fröhlich sind, gut gelaunt sind. Wir bitten dich für die Stunde der Versuchung, dass du bei uns bist, dass du uns stärkst am inwendigen Menschen, dass wir durch Menschen, die uns wertvoll sind und die uns wehtun, die uns verletzen, die uns vielleicht sogar schon seit Jahren immer wieder verletzen, dass wir in der Lage sind, loszulassen, zu vergeben und zu sagen, Papa, greif du ein, ich gebe dir mein Recht. Ich halte die linke Backe auch noch hin. Ich fordere nicht Rache, ich fordere nicht mein Recht, ich fordere, dass du bei mir bist und mich nicht verlässt. So wie du mir es versprochen hast. Heiliger Geist, ich bete, dass du nachschiebst die Woche als Hausaufgabe, nachschiebst und Dinge zeigst, Situationen zeigst, vielleicht auch schon lange zurückliegen, wo wir ja, loslassen können, wo wir Streit in unserem Herzen loslassen, wo vielleicht Menschen, die schon verstorben sind, wo wir da noch Groll spüren, Ablehnung spüren, Hass spüren, dass wir das loslassen können, damit wir frei sind. Heiliger Geist, da gebe ich dir das Recht dazu, das auch in mir zu offenbaren. Wenn da noch irgendwo was ist, bring es ans Licht, damit wir ganz frei sind. Herr, und wir vergeben uns und Schuldigern, wie du uns vergeben hast. Wir sprechen jeden frei und los. Ich habe der Person geschrieben in dem E-Mail, du bist uns nicht schuldig. Wir haben alles vergeben. Kannst du das heute Morgen sagen? Ist alles vergeben. Wenn nicht, arbeite dran, mit Disziplin, mit dem Heiligen Geist, arbeite dran, dass du ganz frei wirst. Nur wir sehen, es tut dir so gut, wenn du frei bist. Es gibt nichts Schöneres als Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Jetzt weißt du, was er meint. Jetzt weißt du, was er vorhat. Jetzt weißt du, wo die Strecke entlang führt, die du fahren musst, die du gehen musst. Vater, wir danken dir, wir preisen dich heute Morgen. Wir danken dir, auch wenn es vielleicht ein bisschen schweres Wort war, wir danken dir dafür. Wahrheit macht uns frei. Danke, für deine Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und danke, dass wir nichts aus unserer Kraft tun müssen. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du hilfst uns. Du, mit dir überwinden wir jede Mauer, mit dir überwinden wir jede Herausforderung. Und deine Liebe befähigt uns, loszulassen. Die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus, jede Angst aus, jede Unvergebenheit aus, jede Selbstsucht aus. Und danke, dass wir heute schon weiter sind wie vor einem Jahr. Und danke, dass wir in einem Jahr, Halleluja, weiter sind als jetzt. Halleluja, danke Jesus. Halleluja, Amen. Dürft euch setzen.